ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Tatjana Schneider ist dieses Mal meine Gesprächspartnerin im Sonntagstalk von SR1 und HR3 und ich bin Bärbel Schäfer. Tatjana, du arbeitest seit 30 Jahren im Wolfspark Werner Freund im saarländischen Merzig. Und Merzig wird ja auch die Stadt der Wölfe genannt. Auf 8 Hektar erstrecken sich die großen Gehege im Wolfspark. Ihr beobachtet die Tiere, aber die leben dort ihr ganz eigenes Leben. Seit 2014 leitest du den Wolfspark, nachdem der Gründer und Wolfsforscher Werner Freund verstorben ist. Aber du bist ja eigentlich viel mehr als die Leiterin des Wolfsparks. Du bist sowas wie die Wolfsmama. Mama, wann hast du denn eigentlich die Liebe zu diesen Tieren entdeckt?
Naja, das hat angefangen mit meiner allerersten Leonberger Hündin, Dischner. Normalerweise erzieht ein Besitzer seinen Hund und bei Dischner und bei mir war es umgedreht.
Okay, das macht dich ja noch nicht zur Wolfsmama und zur Chefin, oder?
Nee, absolut nicht. Aber ich wollte unbedingt wissen, warum sie bestimmte Sachen gemacht hatte und ich wollte es verstehen. Und dann habe ich mich irgendwann mal richtig reingesteigert in das Wolfsverhalten.
Klar, der Hund stammt ja ab vom Wolf, also hast du gedacht, du beschäftigst dich gleich mit dem Ursprung. Und du wolltest jetzt nicht Tierarzthelferin werden oder Tiermedizin studieren, du wolltest richtig ran an die Tiere.
Ja, ich wollte sie unbedingt verstehen. Dementsprechend habe ich angefangen in der Freilandforschung für den iberischen Wolf in Spanien und Portugal. Danach bin ich einmal rund um die Welt zu verschiedensten Wolfsethologen, Biologen. Und da stand Werner Freund dann eigentlich zuletzt auf meiner lange, lange Liste.
Okay, und der ist dann dieser Park auf jeden Fall dein Zuhause geworden. Wie alt sind denn die kleinen Wölfe? Ich habe dich ja eben Wolfsmama genannt. Wenn du in die Rolle der Mutter schlüpfst, dann ist ja die richtige Mama nicht mehr da.
Nee, das stimmt. Also in Werners Zeit waren die ungefähr so 2 Wochen, 2,5 Wochen alt, wenn wir sie bekommen haben.
Ist ja früher als beim Welpen. Wenn wir als Familie einen Hund bekommen, ist der ja schon ein bisschen älter dann, ne?
Ja, na klar, ja.
Und dann?
Aber für Werner war das sehr wichtig, weil er davon überzeugt war, dass dann die Prägungsphase auf uns viel intensiver ist.
Das heißt aber auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Flasche geben, da sein. Was heißt das? Was gehört zu den Aufgaben?
Also wirklich alles. Also das Füttern von den kleinen Tieren, es wiegen, die Gesundheit checken, Gewichtszunahme oder Abnahme im späteren Zeitraum natürlich auch Tierarzt, Kontrolle, die Impfung. Und damit ist man eigentlich 6 Monate lang sehr intensiv beschäftigt. Wir haben extra auch so ein Aufzuchtgehege dafür. Das ist dann eine Handaufzucht. Wir machen aber weiterhin mit den Tieren nichts. Wir sorgen eigentlich nur dafür, dass sie gesund sind und dass sie auch vor allem geschützt sind. Weil in so einem Gehege fliegen natürlich auch Greifvögel rum, die nicht mehr sehen wie ein kleines Kaninchen.
Klar, wenn die so klein sind, sind die auch nicht größer als ein Kaninchen vielleicht. Aber das heißt, man weiß ja, alle Tierbabys sind irgendwie süß. Ja, dann kriegen wir alle diesen, oh, sind die süß. Aber musst du noch außer täglich anwesend sein etwas anderes machen? Also in den Videos, die man von dir sieht, ist ja Kuscheln auch ganz wichtig. Ist diese körperliche Nähe wichtig? Warum?
Ja, für die Welpen auf dem Moment natürlich schon, weil du bist deren ihre Sicherheitsumgebung.
Und das vermittelt sich über die körperliche Nähe.
Ja, das überlassen wir aber auch die Welpen zum größten Teil selber. Also wir laufen nicht da hinterher oder fordern das. Also wenn sie Lust haben, um zu kommen und sich an uns zu schmeicheln und dann vielleicht auf dem Schoß einzuschlafen oder nebendran.
Also du bietest das an, diese Nähe, und guckst dann, ob die das an dem Tag, in der Stunde dann gerade wollen. Nun hast du schon so viele Wolfsbabys, oder sagt man auch Welpen wie beim Hund, Wolfswelpen?
Ja, Wolfswelpen.
Großgezogen, ich glaube über 70 schon, 75. Ja. Lernst du denn jedes Mal noch was Neues über die Kleinen?
Ja. Also ich habe 8, 9 Monate fast in das Gehege gelebt. Da waren die Beobachtungen sehr interessant, wo man dann auch Sachen gesehen hat, die zum Beispiel nach draußen noch gar nicht vorhanden waren. Oder
nimm mal ein Beispiel.
Es gab zum Beispiel früher, wissenschaftlich wurde behauptet, dass der Vater sich eigentlich ganz im Anfang, wenn die Welpen zum ersten Mal mit 2,5, 3 Wochen aus der Höhle kommen, sich eigentlich nicht kümmert um die Pflege oder Versorgung.
Mama-Aufgabe.
Ja, vor allem die Mamas und die andere Damen, die dann mit dabei waren. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, in 2011 habe ich da was ganz anderes
gesehen. Ja, auch Wolfsväter also, entwickeln sich weiter, Tatjana.
Ja.
Das sind die modernen Wolfsväter.
Ja.
Da müssen wir gleich nochmal klären, was ist die größte Herausforderung für dich in dieser Phase der Handaufzucht, ja? Und wie lange hält eigentlich so eine Mutter, menschliche Mutter und Wolfswelpenbeziehung? Das würde ich gleich noch wissen. Wir erfahren heute ganz viel in diesem Sonntagstalk über das Tier, über das es ja so viele Klischees, Gerüchte, Mythen gibt. Und ich freue mich sehr drauf, über dich den Wolf ein bisschen besser kennenzulernen. Und was den Wolfspark Werner Freund international so bekannt macht, das klären wir auch noch, okay? Du hast uns gerade erzählt, die Wolfswelpen werden mit der Hand aufgezogen und ihr seid Teil, die Mitarbeiter, Mitarbeiterin dieses Rudels damit, wenn ihr die Nähe zu den Welpen habt. Was würdest du denn sagen, ist für dich mit deinem professionellen Blick, seit 30 Jahren machst du das schon, die größte Herausforderung bei der Aufzucht von den Welpen?
Also, wo man vor allem aufpassen muss, ist, dass man sie absolut nicht vergleicht mit Hunden.
Warum ist das ein Fehler?
Weil die Welpen sich viel schneller entwickeln und viel mehr geprägt sind als Raubtier auf Überleben.
Also das ist bei denen natürlich noch drin, was wir den Hunden abgezüchtet haben. Aber jagen die noch, pirschen die sich noch ran, all das, was Wölfe ja machen?
Das machen die alles noch. Sind Beutegreifer. Ja, aber das haben die auch noch alles in sich. Auch jetzt noch. Weil die können in ihre Gehege, die sind dann ungefähr 1,5 bis 2 Hektar groß, da krabbeln natürlich auch öfters mal Tiere drin rum, wofür wir nichts können.
Aber ihr habt doch so einen Maschendrahtzaun, wer kommt denn da rein? Also ein Reh kommt ja jetzt nicht rein, oder Wildschwein?
Nee, also große Beute nicht. Ich rede dann eher über Knabbertiere, so wie Ratten, Waldkaninchen und so. Weil die haben auch einfach ihren Wohnort da. Es passiert auch manchmal, dass ein Fuchs, wenn die abends da dran vorbeilaufen und vor allem, wenn noch irgendwo ein bisschen Beute in der Nähe vom Zaun liegt und der Fuchs hat Hunger, ja, dann versucht er schon entweder unter durchzukrabbeln, bis er merkt, das wird schwierig. Mhm. Und dann klettert er über den Zaun hoch.
Dann brauchst du ja gar kein Fleisch mehr zufüttern, wenn die natürliche Beute haben.
Doch, ist schon wichtig, weil der Wolf ernährt sich zum größten Teil von Pflanzenfresser. Das ist eigentlich das wichtigste Futter. Also Hauptspeiseplan hier in Deutschland zum Beispiel sind Rehe, Rotwild.
Okay, und das heißt, ab und zu füttert ihr dann ein zerlegtes Reh und bringt das in das Gehege rein, dass sie ihre natürliche Nahrung auch haben oder ihre Lieblingsnahrung?
Ja, wir haben das grandiose große Glück, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben mit der Jägerschaft, mit den Landwirten und die Hobbyhalter und Züchter von Schafen, Ziegen, Kaninchen und Hühner.
Okay, dann seid ihr eine der ersten Adressen. Ich sehe das an deinem Lächeln, dass du dich darüber freust. Wie begrüßen sich denn Wölfe? Die schlecken ja auch ganz schön viel.
Ja, also die lecken sich auch den Fang ab, zum Beispiel bei der Begrüßung und machen zum Beispiel Spielaufforderungen, toben dann auch eine Zeit lang miteinander rum, machen dann auch Jagdspiele.
Und wenn du reinkommst, passiert das eben auch, weil du, kann man das so sagen, ein Teil des Rudels bist. Wenn du die kleinen Wolfswelpen mit der Flasche großgezogen hast, bist du ja Teil der Familie.
Ja, die kommen dann auch angerannt. Also die freuen sich dann in erster Linie und dann natürlich an mir hoch und lecken mir dann auch das Gesicht ab, also den Fang. Es gibt welche, die machen Kurzbegrüßungen und sagen dann, okay, jetzt gehe ich mit meiner Beschäftigung, mache ich weiter. Und es gibt andere, die können stundenlang bei dir sein.
Und wenn du nach Hause kommst, musst du dir erstmal das Gesicht abwaschen, bevor du dann zu Hause geküsst und umarmt wirst. Was ist das Besondere am Werner Freund Park, wie ihr mit den Tieren umgeht?
Wir versuchen, die Tiere so natürlich wie möglich zu halten. Obwohl sie eingezäunt sind, aber sie haben große Gebiete und leben da innen drin komplett ihr eigenes Leben. Also wir mischen uns da nicht ein.
Das heißt, du baust keine künstliche Höhle für die
kein Versteck? Nee, machen sie alles selber. Also die sind komplett, so gesehen, sich selber überlassen. Das Einzige, was ich mache, ist regelmäßig da rein und die Begrüßung und dann natürlich auch direkt mal kurz kontrollieren, ob alles gut ist. Und
wann ist denn alles nicht gut? Wann merkst du denn, da stimmt was nicht?
Also ich merke es erstens mal an die Art von Heulen. Das ist dann, wenn zum Beispiel Besucher sich nicht an die Regeln halten und zum Beispiel über den Handlauf klettern am Zaun oder Sachen rüberschmeißen oder sehr laut schreien oder ständig heulen. Ja.
Und dann werden die Tiere unruhig oder ist das ein warnendes Heulen?
Genau, ja, dann gibt es ein Warnheulen. Wir haben zum Beispiel einen Polarwolf, Samu, der kann das richtig gut, weil der hat eigentlich so gesehen große Angst vor Kindern.
Hey, der Samu ist doch immer bei Sing My Song. Was macht der denn bei euch im Wolfsweg?
Ist sein Name. Den hat er von mir bekommen. Und wenn es wirklich gravierend wird, dann kann es auch sein, dass zum Beispiel andere Wölfe auch so ein Warnheulen ausstoßen. Und ich höre das dann, wenn ich bei mir, weil ich lebe ja so gut wie mitten im Park. Und dann kann ich haargenau hören, wo sich das Ganze abspielt und bei wem.
Also du erkennst die einzelnen Wölfe am Heulen, so wie wir unsere Stimmen ja auch unterschiedlich sind.
Ja.
Du hast ja auch schon mal die Situation erlebt, du kommst ins Gehege und eines der Tiere lebt nicht mehr. Das ist natürlich für dich dann ein Schockmoment. Vermitteln die auch so etwas, das Rudel dann über das Heulen?
Ja. Also ist natürlich auch ein bisschen abhängig, wie die Verbindung zwischen die Wölfe war. Wenn es zum Beispiel um ein Pärchen geht, das schon jahrelang zusammen ist, dann kann es zum Beispiel passieren, wenn die Bindung richtig gut und fest war, dass der Partner zum Beispiel, der fängt dann an zu heulen, hält auch die Wache oder liegt neben den toten Partner. Und dann geht es von Sopranheulen richtig runter in Bariton. Also das geht wirklich durch die Knochen, muss ich schon sagen.
Aber würdest du sagen, Wölfe trauern dann?
Ja, manche ja. Nicht alle. Ist abhängig von, wie die Verbindung untereinander miteinander ist. Genauso wie bei uns Menschen.
Und heult der Wolf eigentlich den Mond an oder stimmt das gar nicht, Tatjana?
Naja, das sieht, denke ich mir mal, auf Bilder und Poster sehr schön aus. Aber das Einzige, was der Vollmond eigentlich in dem Sinne macht, er macht die Nacht etwas heller. Aber das hat für die Wölfe nicht wirklich triftigen Grund, um zu sagen, jetzt müssen wir loslegen. Weil sie können zum Beispiel über den Tag verteilt heulen und hat auch verschiedene Gründe.
Welche zum Beispiel?
Naja, Zusammengehörigkeitsgefühl natürlich. Wenn zum Beispiel ein Wolf alleine unterwegs ist, der sich gerade getrennt hat von der Familie und auf der Suche ist nach einem Partner, kommt in irgendein Gebiet, wo dran an die Markierungen
schmacken.
Ja. Na, und dann kann es natürlich auch, wenn er dann Antwort bekommt oder zum Beispiel Aufbruch zur Jagd.
Mach du mal den schmachtenden Wolf, den männlich. Ich bin das Mädchen, was auch alleine durch den Wald läuft und ich mach das Rotkäppchen.
Aha.
Also, du würdest dann heulen? Und im Abstand von wie vielen Sekunden antworten die dann, wenn einer in der Nähe ist? Geht das schnell? Ist es wie so ein Schlagabtausch?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich muss meistens so 4-5 Mal ansetzen und dann irgendwann von ganz weit entfernt im Park fängt schon mal einer an oder zwei.
Ich bin bereit, Tatjana.
Ja.
Du fängst an.
Okay. Au.
Ich bin noch etwas schüchtern, weil ich dich ja noch nicht kenne. Ja? Wenn wir dann zusammen sind, würde ich so machen. Au! Aber das Heulen, ist das schon die Sprache der Wölfe? Oder haben die noch eine andere?
Ja, sie haben natürlich auch noch die Körpersprache. Aber das Heulen ist sehr wichtig, aber die Körpersprache, die ist auch sehr wichtig, weil da liest man eigentlich so gut wie alles dran ab. Das ist natürlich die Sprache, die ich auch auswendig kennen muss.
Du beherrschst die Vokabeln dieser Körpersprache, aber was siehst du, was wir als normale, schnöde Hundebesitzer dann eben nicht sehen? Siehst du, was siehst du? Dominanzgehabe, siehst du Krankheiten, siehst du Wohlbefinden?
Ja. Also ich sehe so gut wie fast alles. Es ist nur eine Frage der Interpretation.
Mhm.
Da muss man dann ein bisschen mit aufpassen.
Was für Wölfe habt ihr denn? Also ich weiß, ihr habt den Polarwolf und noch zwei andere Rassen, sagt man, Wolfsrassen?
Ja, wir haben jetzt momentan Polarwölfe, 7 Stück. Dann haben wir noch Litauisch, also die europäischen, die man hier im Wald auch begegnet. Und dann haben wir noch mongolische Wölfe.
Und könntest du jetzt den Mongolen mit dem Polarwolf mixen? Oder würdest du sagen, Polarwölfe bleiben dann unter sich, wenn du züchtest?
Ja, die bleiben unter sich. Also es hat erstens mal gar keinen Wert, um die sich verpaaren zu lassen.
Mhm.
Ich wüsste nicht, mit was für eine Idee. Das hat früher mal ein anderer Wolfsforscher gemacht, zwischen Polarwolf und Timmerwolf, um mal zu gucken, okay, was kommt dabei raus? Man muss auch bedenken, dass die Charakter- und Persönlichkeitsunterschiede, die sind natürlich schon groß. Und von da, dass wir über all die Jahre, wir haben indische Wölfe gehabt, wir haben sibirischen gehabt, iberische gehabt, spanische, portugiesische. Mhm. Ne? Und weil Werner das natürlich auch unheimlich interessant fand, um zu gucken, okay, wo liegen da die gravierenden Unterschiede? Mhm. Was ist, guck, die Körpersprache und das Heulen und andere Gestik ist identisch von all den Wölfen hier weltweit. Aber es gibt schon Unterschiede, ob du jetzt einen aus Kanada hast, auch vom Territorium und Beute her, oder zum Beispiel den spanischen Wolf.
Also da gibt es ganz klar Unterschiede auch im Verhalten, was du dokumentieren und was du beobachten kannst, was ihr über die Jahre gesehen hat. Ja. Jetzt habe ich ja mit dir eben das Heulen geübt. Erkennen dich deine Wölfe denn am Heulen, wenn du ins Gehege kommst, oder könnte ich die auch anheulen und da einfach reinlaufen?
Nee. Also
heulen
also
noch, erkennen, aber dann wäre Schluss.
Erkennen das Heulen auf jeden Fall. Also wenn die dann zum Beispiel reagieren, also auf mich, na klar, also sie wissen dann so, okay, Tatjana ist da. Ne? Und dann kommt die Begrüßung. Heult ein Fremder, dann werden sie in erster Linie nicht reagieren.
Ein Leben mit Wölfen hat sie sich ausgesucht. Ich spreche im Sonntagstalk von SR1 und HR3 mit Tatjana Schneider, Wolfsforscherin und Leiterin des Wolfspark Werner Freund in Merzig, der sogenannten Stadt der Wölfe, und die liegt im Saarland. Womit beginnt denn für dich ein Tag im Wolfspark, Tatjana?
Ja, das ist eigentlich direkt morgens erstmal die Kontrolle. Dann gehe ich alle Wölfe besuchen, gehe überall rein, begrüße alle und mache dann auch während der Begrüßung direkt den körperlichen Check-up bei denen. Weil das ist eigentlich der Vorteil von unserer Handaufzucht, dass man sehr nah dran kommt, wenn zum Beispiel eine Krankheit da ist oder eine Verletzung. Und dann kontrolliere ich auch nochmal die Gehege innen drin, ob da irgendetwas drin liegt, was nicht dahin gehört.
Ob die Zäune dicht sind, ob es irgendwelche
Zaunkontrolle
gibt. Aber dann hast du ganz schön, hast du deine 10.000 Schritte, hast du ja schon um 8.30 Uhr voll.
Ja, ja, auf 12 Hektar.
Da kommt schon einiges. Also, wenn du jetzt sagst, du machst die Kontrolle und du kannst sie anfassen, dann ist das ja eine Folge der Handaufzucht, wie du gerade nochmal sagst. Ja. Ich überlege jetzt nochmal gerade, ihr bringt ja gerade am Anfang, wenn die noch ein bisschen jünger sind, auch Fleisch in die Gehege rein. Aber verlernen die dann nicht das, was sie auch ausmacht, dieses Jagen oder Rupfen des Fleisches?
Nee, absolut nicht. Nee, das ist instinktivmäßig so verankert.
Nee, und das ist euch auch wichtig, dass dieser Instinkt bleibt, dass die nicht verhundet werden, nenne ich das jetzt mal.
Ja. Genau.
Und wenn ich am Wolfspark jetzt vorbeigehe, ihr habt ja so einen Außenzaun, da kann man ja schön langlaufen. Und wenn man Glück hat, sieht man die Wölfe. Mhm. Könnte ich da mit meinem Hund da entlanglaufen oder wollt ihr das lieber nicht?
Lieber nicht. Also weil wir haben seit 2020 haben wir endlich ein Hundeverbot, weil das ging dann total schief, weil viele Besucher natürlich mit Hund auch Spaß dran hatten, die Hunde hochzuhetzen am Handlauf. So, und jetzt am Außenzaun entlang hatten wir jetzt voriges Jahr ein bisschen dieselbe Probleme, aber das wird jetzt abgedeckt, dass die Leute zwar noch rüber gucken können, aber die Hunde nicht mehr gesehen werden.
Aber wie reagieren denn die Tiere auf die Besucher? Also euch als Menschen im Park kennen sie ja, aber wie reagieren sie auf die Besucher? Neugierig oder ist denen das eigentlich egal, wenn die da in ihrem großen Gelände sind?
Ja, das ist auch unterschiedlich pro Wolf. Man hat welche, die sind sehr neugierig oder kennen auch zum Beispiel ihre Besucher. Weil wir haben natürlich auch Besucher, die sehr regelmäßig kommen. Und und abhängig von auch, wie die Besucher sich verhalten. Also wenn sie richtig laut sind, viel schreien, also so wie bei Kindern, oder die rennen da auf und ab, dann gibt es schon ein paar Wölfe bei uns, die da sehr, sehr heftig drauf reagieren.
Also das ist etwas, was man nicht machen sollte als Besucher. Es gibt Förder, man kann Fördermitglied werden, man kann eine Patenschaft auch für so einen Wolf übernehmen. All das gibt's im Wolfspark Werner Freund. Womit verwöhnst du denn deine Wölfe, wenn du sagst, Leute, heute ist Wolfsfeiertag, ich komme rein ins Gehege. Was müsstest du denen mitbringen, dass die richtig happy sind?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die werden 365 Tage im Jahr verwöhnt.
Was ist denn so ein Wolf gerne?
Oh, das kann sehr unterschiedlich sein. Also das kann variieren von Pferdefleisch bis Hühnchen, Kalb, Reh. Reh ist natürlich noch das Beste. Ja.
Ja. Jetzt sind ja Wölfe dem Menschen vertraut, weil ihr in das Gehege geht. Die leben im Rudeln, so wie wir ja auch, in Familienstrukturen. Mhm. Gibt es denn etwas, von dem du sagen würdest, das ist cool bei Wölfen, es wäre toll, wenn wir das für unser Familienrudel auch übernehmen könnten?
Also wir Menschen könnten noch sehr viel lernen von den Wölfen, wenn es geht um das Familienverhältnis, weil in Familienverhältnis haben sie eine sehr, sehr hohe soziale Struktur. Die haben Zusammenhalt, also die halten zusammen.
Das ist ein festes Band und das wird auch gepflegt? Das Wissen des Rudels, so Rudelwissen wird weitergegeben von Generation zu Generation?
Ja, auf jeden Fall, weil guck, früher wurde zum Beispiel auch sehr oft gesagt, wie wenn ein Wolf krank wird oder verletzt ist oder wird alt und schwach, dass die dann getötet worden sind von ihren Familienmitgliedern, was eigentlich gar nicht stimmt. Man muss bedenken, es gibt immer Leittiere. Und das ist einfach, das sind einfach die Eltern. Das ist ein sehr großes Familienverhältnis, wo jeder füreinander da ist. Und auf dem Moment, wo etwas zum Beispiel nicht mehr klappt, wie zum Beispiel Kinder, die in die Geschlechtsreife kommen und etwas mehr wollen, wie geplant, ja, die werden entweder vertrieben oder gehen von selber.
Okay.
Ja, dass sie sagen, okay, ich gehe jetzt auf der Suche nach ein eigenes Stück Land.
Ich bin bereit.
Und versuche noch einen Partner zu finden.
Aber das können sie ja bei euch im Gehege nicht. Da stoßen die ja irgendwann an so Maschendrahtzaun.
Ja, genau.
Das heißt, dann gebt ihr sie weiter oder setzt ihr sie dann frei?
Nee, weil wir züchten jetzt nicht unbedingt am laufenden Band. Mhm. Also ich führe da schon eine Logistik drin.
Okay.
In dem Sinne.
Also Pubertiere bleiben in der Gruppe dann?
So lange, bis ich zum Beispiel merke, so wie, okay, jetzt so langsam kommen die Konfrontationen, und das wird dann natürlich im Laufe der Zeit immer heftiger. Aber dafür habe ich dann zum Beispiel extra ein Gehege frei, damit man dann die ihr eigenes Gebiet geben kann.
Das bräuchte ich für meine Pubertiere zu Hause auch gerade, ein extra Gehege. Mit Tatjana Schneider tauchen wir dieses Mal im Sonntagstalk von SR1 und HR3 ab in die Welt des Wolfes. Und Tatjana, du widmest dich seit über 30 Jahren dem Wolf und seit 20 Jahren leitest du den Wolfspark Werner Freund. Wölfe haben sich seit 2000 auch wieder in unserem Land angesiedelt. Ihm tatsächlich zu begegnen, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Aber wenn doch mal ein Wolf vor mir auftaucht, wenn ich so durch den Wald laufe, wie verhalte ich mich, Tatjana?
Ich sage immer, in die Ruhe liegt die Kraft. Das ist immer ganz wichtig, weil abhängig auch natürlich vom Alter vom Tier, weil wenn es ein Jungtier ist von 8 Monaten, dann kann natürlich noch Neugierde dabei sein. Und dann muss ich, huch, wer bist du denn oder was bist du? Das kann man dann auf die Distanz auch beobachten, um zu gucken, okay, was macht er jetzt? Weil es kann auch natürlich sein, dass der hinter etwas her ist und dich in erster Linie gar nicht sieht auf dem Waldweg. Aber sehr oft ist es so, dass die Wölfe dich schon längst wahrgenommen haben auf weite Distanz und sich dann entweder irgendwo hinlegen oder sich umdrehen, weggehen.
Über welchen Sinn denn dann? Über den Geruchssinn? Über Sehsinn?
Alle drei die Sinne. Also vor allem Geruch und Gehör und Sicht. Also
ja. Wie verhalte ich mich sonst, wenn so ein Wolf auf einmal vor mir steht? Was mache ich?
Ich denke mir mal in erster Linie beobachten und vor allem ruhig bleiben. Also in erster Linie ruhig bleiben und dann erstmal beobachten, was macht er ganz genau.
Okay, rufen,
weil er hat
klatschen.
An sich keine Botschaft. Naja, also wenn er natürlich auf jemanden zugeht, was aber ganz selten ist, also das kommt sehr selten vor und ist auch eigentlich nicht wirklich ganz normal.
Sind wir dann Beute für die, wenn ich da jetzt durch den Wald laufe?
Nee, der Mensch in erster Linie steht nicht auf dem Speiseplan.
Weil wir nicht schmecken, warum?
Nee, wir stehen einfach nicht auf dem Speiseplan. Und er hat natürlich auch die letzten Jahrhunderte nicht die beste Erfahrung mit der Menschheit, weil er natürlich schon so lange bejagt wird, auch ausgerottet war. Und jetzt auf einmal ist er natürlich seit 2000 wieder anwesend. Und ich denke mir mal, also er spielt eine sehr große Rolle im Kreislauf der Natur. Dass viele Leute natürlich sich jetzt erst gewöhnen müssen daran, verstehe ich auch, dass bei manchen Leuten auch die Ängste groß sind. Aber andererseits, wir müssen einfach gucken, wie kommen wir jetzt damit klar.
Also das ist auch unsere Aufgabe, eine Bereitschaft zu zeigen, wie können wir ihn wieder eingliedern in den Kreislauf.
Ja, die Frage ist, so gesehen eigentlich sind wir noch kompromissbereit mit das, was wir über all die Jahre für uns selber aufgebaut haben. Für viele von uns passt er dann einfach nicht mehr in unseren Lebensstil.
Aber das finde ich sowieso interessant, wenn du sagst, der war schon mal, war ja auch bei uns ausgerottet oder verdrängt. Ja. Wir bauen Landstraßen, Bundesstraßen, Autobahnen, Zäune, wir betonieren was zu. Und dass der das auch wieder schafft, sich wieder einzugliedern in diesen Kreislauf, dass er das trotzdem schafft, obwohl er so lange nicht da war.
Ja, er ist sehr anpassungsfähig. Das ist eine von seinen größten Überlebensstrategien. Wenn er ausreichend Beute in ein Gebiet hat, was zum Beispiel Industriegebiet ist, und er hat seine Ruhe da, dann kann er da genauso gut überleben.
Das heißt, er kommt den Menschen nah, wenn er nichts zu fressen hat?
Das könnte passieren. Also er geht natürlich auch auf der Suche. Plus, was man natürlich auch sehr oft passieren sieht, ist, wenn sie in der Geschlechtsreife abwandern. Ja, okay. Also wenn die vor so einem Ortseingangsschild stehen, dann ja, haben die nicht so etwas wie, okay, ich darf hier nicht durch. Also das kann passieren. Also es ist nicht sehr fremd, wenn so etwas passieren würde, abends oder nachts oder sogar morgens oder tagsüber. Wenn nicht sehr, sehr viel los ist im Dorf, na klar.
Könntest du denn auch zu einem fremden Wolf dann leichter Kontakt aufnehmen mit deiner Erfahrung als ich? Also wir leben beide in einem Dorf.
Das wird genau dasselbe sein.
Okay, das wird
derselbe. Also, und im Endeffekt entscheidet der Wolf genauso wie bei uns, ob er dich mag oder nicht. Weil das ist eigentlich im Endeffekt die Kunst in unserer Arbeit. Ja. Weil ein Handaufzug steht nicht gleich daran, dass du auch akzeptiert wirst von ihm.
Du widmest dich seit über 30 Jahren dem Wolf. Seit 20 Jahren leitest du den Wolfspark Werner Freund. 75 Wölfe hast du schon mit der Hand aufgezogen und bist ein Teil, ich sag's jetzt mal, der Wolfsfamilie, obwohl du ja eben gesagt hast, eigentlich entscheidet der selber, ob du rein darfst oder nicht. Wölfe sind nicht gern alleine, ne? So wie wir Menschen ja auch nicht so. Alleine sein ist nicht so gut für Wölfe, oder?
Nee, sie leben zum größten Teil im Familienverhältnis, ja. Mhm. Es gibt natürlich Ausnahmen.
Aber ihr bringt ja frische Welpen rein, die sind dann ja nicht immer eingebunden in die bestehende Familienstruktur, oder?
Nee, das werde ich auch nicht mehr machen. Das hat Werner früher schon regelmäßig gemacht, vor allem wenn welche gestorben waren, entweder frühzeitig durch irgendeine Krankheit oder Verletzung. Das haut hin, das erste Jahr. Bis die Jungtiere in die Geschlechtsreife kommen.
Und das merkst du auch jetzt?
Und dann merkt man, dass die gegen die Bestehenden, die Älteren, die Erwachsenen angehen. Ne? Weil sie dann so etwas haben wie, okay, hier übernehmen wir jetzt das Territorium und ihr macht mal schön, dass er fortkommt. So, das geht natürlich nicht. Also was passiert? Sie fangen an, sich gegenseitig zu verletzen. Bist du tödlich. So, und das ist, was ich jetzt nicht mache. Und von daher, dass ich auch eher tendiere nach einem Pärchen, das nicht verwandt ist miteinander und einmal ihr eigenes Rudelchen-Nachwuchs da großbringen kann und dann immer dafür sorgen, dass noch eine Stelle frei ist, dass wenn sie abwandern wollen in der Geschlechtsreife, dass es die Möglichkeit auch gibt.
Ich kann mir vorstellen, solches Wissen vermittelt ihr auch im Wolfspark. Ist es denn auch deine Aufgabe oder die Aufgabe von dir und deinem Team zu sagen, wir bauen Ängste ab? Weil in der Vorbereitung für diese Sendung haben viele auch so in unserem Team auch Ängste benannt. Das hat mich schon sehr erstaunt, diesem Tier gegenüber. Das hörst du ja auch immer wieder. Ja. Also der Wolf ist gefährlich, die Angst sitzt tief, wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Also Märchen und Horrorgeschichten aus dieser Zeit kommt das ja wahrscheinlich auch. Warum hält sich das so hartnäckig und was könnt ihr dagegen tun?
Also ich denke mir mal, guck, es kommt sowieso alles von früher aus. Also früher hat man zusammen mit ihnen gejagt. Dann irgendwann haben wir angefangen, selber Gesellschaftstiere zu halten. Und da wurde er dann auf einmal zum Konkurrenten. Das war natürlich etwas weniger prickelnd. Dann, so wie das Märchen Rotkäppchen, stammt natürlich auch aus irgendeiner Geschichte, wo es eigentlich um einen Mann geht, ein Mensch, der junge Mädels verschleppt und verschwinden lässt. Also guck, der Wolf wurde kaum gesehen, also war es natürlich auch sehr einfach, ihn die Schuld von allem zu geben. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass obwohl der Wolf wichtig ist für den Kreislauf in der Natur, wird er von uns aber nicht gerne so gesehen, weil wir haben nicht direkt einen Profit von ihm.
Also hat der greifbar. Wolf doch ein Imageproblem. Wir brauchen doch eigentlich eine Marketingkampagne dann für den Wolf.
Ja, und das ist, was Werner früher eigentlich angefangen hat. Ne? Weil wie er angefangen hat, da gab es eigentlich nur Kontra, wie wir das nennen bei uns. Das waren dann alles so die Gegner und wie kann man so etwas nur anfangen? Und da wurde er auch nicht immer ernst genommen. Aber über die Jahre hat er schon dafür gesorgt, dass es jetzt ein Pro und Contra gibt.
Aber wie könnte man denn sagen, was sind die Vorbilder oder was ist der Vorteil, wenn der Wolf in unserem Kreislauf drin ist, ein Teil der Artenvielfalt ja nun auch wieder ist? Was ist denn der Job des Wolfes in diesem Kreislauf?
Na, er sorgt schon dafür, dass es nicht so viel zum Beispiel an Rotwild gibt. Na, Rehe, Hirsche, was essen die? Baumrinde, junge Bäumchen, die gerade am Wachsen sind. So, das stirbt alles ab. So, auf dem Moment, wo er nicht mehr anwesend ist, muss die Menschheit natürlich dran. Und währenddessen boomt das Rotwild und Schwarzwild, weil es hat natürlich keinen natürlichen Feind mehr, abgesehen von der Menschheit. Nur irgendwann kommen wir nicht mehr hinterher. Und dann wird es ein bisschen viel. Und dann fangen die Wildschweinrotten über die Promenade in Berlin zu laufen. Ja. Das kann passieren.
Hatten wir auch schon, ne? Okay. Und trotzdem bleibt ja bei vielen noch diese Angst, auch jetzt bei Jüngeren. Siehst du das auch als deinen Job, aufzuklären über den Wolf?
Das ist, was wir zum größten Teil bei uns im Wolfspark eigentlich machen. Also ich kriege ganz viele Schüler, Kindergarten und ganz viele Kinder zu Besuch und sie können alle Fragen stellen.
Seit über 20 Jahren gibt es jetzt wieder Wölfe in Deutschland. Viele Diskussionen in vielen Sendungen, vielen Zeitungen. Im Jahr 2000 sind die ersten Wolfswelpen in Freiheit zur Welt gekommen, in der Oberlausitz in Sachsen. Seitdem wird der Wolf in Deutschland heimisch. 1601 Wölfe sind nachgewiesen. Das habe ich bis gestern noch gezählt. Vielleicht sind es jetzt schon drei mehr. Die Entwicklung beobachtest du natürlich ganz genau. Wölfe suchen sich ihr Territorium. Wie groß ist das denn eigentlich? Wie ist so ein Radius von einem Wolf?
Da gibt es schon bestimmte Maßstäbe, die die Wissenschaft da ausgelegt hat. Ich mache es immer abhängig von, wie viel Beute ist anwesend und inwiefern haben sie Ruhe. Also es wird schon über ein paar Quadratkilometer geredet, ja. Aber wenn die auf 2 Quadratkilometer alles haben, sind sie auch zufrieden, ja.
Wo finden die denn in unserer Republik den allerbesten Lebensraum? Was brauchen die?
So gesehen Beute, die sie hinterherjagen können und vor allem ihre Ruhe.
Aber wo haben wir denn noch diese Schutz? Sind das dann Schutzgebiete eher so?
Also Deutschland hat noch ganz viele Wälder und auch größere Strecken, wo sie natürlich auch ein bisschen heimisch werden können. Wenn das nicht mehr die Gegebenheit ist, wandern sie ja weiter. Weil der Wolf ist natürlich auch bekannt für seine lange Wanderung. Der kann über ein paar Wochen ein paar tausend Kilometer ablegen.
Ja. So. Der ist jetzt kein Stubenhocker. Wenn dem irgendwo was fehlt, macht er sich auf den Weg und sucht sich praktisch ein neues Territorium. Aber gehen wir mal davon aus, der hat da alles. Der hat dort sein Rudel, der ist dort zufrieden, alles läuft da lang, Rotwild, Wildschweine, alles, was er gerne auf dem Teller hat. Was würde denn dann passieren, wenn ein zweites Rudel, was vielleicht nicht so gute Bedingungen hat, durch das schön üppige Territorium von Wolfsrudel 1 durchlatscht?
Ja, dann könnte es zum Kampf kommen mit tödlichem
Ausgang.
Das wäre möglich und von da die Angst, dass wir überspült werden mit Wölfen. Wenn man bedenkt, dass ab 2000 bis jetzt 2025 ungefähr 1600 gezählt werden, ist das natürlich noch sehr gering. Und im Endeffekt, wenn es mehr werden, dann ist natürlich auch von der Beute her wird es weniger. Und dann fängt sowieso schon eine Prozentzahl im Welpenalter, stirbt dann schon. Dann natürlich noch mal die Rivalisierenden, die aufeinander geraten, wo es dann zum Kampf kommen kann.
Hast du das mal erlebt, wie das ist? Hast du das mal gesehen?
Ja, ganz schön krass.
Nicht schön.
Also, nee, absolut nicht. Also Das können auch unsere Wölfe. Also wenn Sturm ist und es kippt ein Baum gerade auf den Grenzzaun und die kommen zueinander, dann geht's los.
Okay. Aber das kann natürlich ein Grund sein, wenn wir jetzt sagen, okay, es laufen Wölfe rum, die haben in ihrem Territorium nicht genug zu essen, dass sie dann auf Nutztiere gehen oder dann sagen, ach, da steht eine kleine Schafsherde rum. Also dass sie dann etwas nehmen, was sonst gar nicht ihr typisches Beuteverhalten ist.
Ja, das kann sehr gut sein und vor allem, wenn es dann auch noch einfach geht. Also der Wolf ist ein Opportunist.
Also was wäre einfacher für den?
Schafe sind nicht so wehrhaft und vor allem, wenn, ja, wenn es dann ungeschützt da steht.
Guck, und aber das viele Schäfer haben ja zum Beispiel so einen Herdenschutzhund.
Ja, es ist eigentlich so gesehen momentan der beste Schutz, den man haben kann. Mhm. Ne? Abgesehen von Elektrozaun, aber auch die Herdenschutzhunde.
Aber das sind dann das hungrige Wölfe, die auf der Suche nach Futter sind.
Ja.
Also würden wir, was müssten wir als Menschen denn an Gegebenheiten bieten, damit genug Nahrung da ist? Brauchen wir mehr Naturschutzgebiete oder was würdest du sagen?
Guck, man könnte natürlich ein Naturschutzgebiet machen, nur das hat im Endeffekt natürlich nicht viel Sinn, wenn das jedes Jahr ihre Welpen bekommt und die wandern wieder ab, ne, suchen ein anderes Gebiet.
Und das gehört immer dazu, zur nächsten Generation, das Abwandern?
Ja, da sind immer welche dabei, die abwandern. Also da sind ein paar, die bleiben zum Beispiel bei der Familie, weil sie dann ein Jahr später nochmal mithelfen mit der Aufzucht, auf der Jagd.
Das sind die Nesthocker. Also,
ja, die Stubenhocker.
Die fühlen sich einfach wohl und wissen, Mama macht noch die Wäsche. Ja. Ja. Aber angenommen, ein Rudel läuft jetzt, weil die was suchen durch eine Gegend und sehen eine Schafsherde. Ein Wolf reißt mehrere Schafe einer Herde. Das ist auch als Blutrausch zu bezeichnen, liebe Tatjana. Ist das falsch?
Eigentlich ja, weil Blutrausch gibt es in dem Sinne nicht. Also wenn ein Wolf in eine Schafsherde reinprescht, dann kann er übergehen zu Surplus-Killing, also mehrfaches Töten nennt man das. Das entsteht aber eigentlich nur durch Chaos und Panik, die in der Herde entsteht. Und vor allem, wenn die eingezäunt stehen, weil die können im Endeffekt nur im Quadrat, im Kreis und durcheinander. Also man bekommt denselben Effekt wie ein Fuchs im Hühnerstall. Der braucht eigentlich auch nur ein Hühnchen, aber er wird die anderen auch töten, weil eine riesige Panik, Geflattere, vor allem Bewegung, also schnelle Bewegungen eintreffen dran. Also das sorgt eigentlich dafür, aber Blutrausch in dem Sinne gibt es nicht, aber sie nennen es gerne so.
Wenn wir vom Wolf reden, haben wir so ein typisches Bild des Wolfes wahrscheinlich vor Augen. Aber es gibt so viele Arten von Wölfen. Also ich habe jetzt heute schon gelernt von Tatjana Schneider, die den Wolfspark im Saarland in Merzig leitet, dass Wölfe unterschiedlich heulen, also unterschiedliche Stimmlagen haben. Und sie haben auch zum Beispiel unterschiedliche Charakterzüge, Tatjana. Der eine ist schüchtern. Ja. Was kennst du noch? Den Draufgänger wahrscheinlich.
Ja, den Draufgänger. Und dann, wir haben auch zum Beispiel in den 45 Jahren, wo der Wolfspark jetzt besteht, hatten wir zwei Wölfe. Einer, der ist jetzt noch da, unser Manni. Und der andere hieß If. Und den haben wir immer gesagt, wie viel Strom, aber kein Licht.
Bisschen dumm. Ja gut, warum soll das anders sein im Rudel als bei uns Menschen auch?
Ja, darum, also das ist ja das Schöne davon, sie sind so etwas von ähnlich mit uns. Und darum ist es auch ganz schwierig, um so ein roter Leitfaden für alle auszusetzen. Und ich glaube, das ist auch heutzutage ein bisschen das Problem, wenn über die Wölfe jetzt hier in Deutschland geredet wird und nach Lösungen gesucht wird. Guck, wir haben zum Beispiel eine ganz intelligente bei uns im Park, die Huka. Und die ist einfach besonders intelligent, weil die kann zum Beispiel planen. Nicht so wie wir Menschen mit Terminkalender, aber über Beobachtung.
Und wenn du jetzt beratend tätig bist, für die natürlich als Chefin für den Wolfspark, aber du berätst ja im Grunde auch Menschen außerhalb des Wolfsparks mit deinem Wissen. Ja. Wer spricht dich denn da an und will das anzapfen?
Ich habe sehr viele Schafshalter. Die zum Beispiel anrufen und dann zum Beispiel auch sagen, so wie, okay, ich habe nichts gegen die Wölfe, aber ich würde gerne meine Schafe schützen und ich hätte die und die Idee und wollen dann zum Beispiel von mir wissen, eigentlich zum größten Teil von, wie tickt der Wolf oder wozu ist er in der Lage? Was natürlich ganz wichtig ist, weil man kann natürlich den Standard nehmen, aber wenn man dann so eine Intelligenzbestie wie
die Hooker hat, hast du keine Chance. Selbst wenn du, viele Schäfer ziehen ja auch immer um mit ihren mobilen Zäunen, ja, und denken, ja, dann, okay, der Wolf streift durch das Gelände und alle zwei Wochen wechseln sie den Platz vielleicht, weil auch alles abgegrast und abgefressen ist von den Schafen. Aber das nützt dann auch nichts. Aber du bist Ansprechpartnerin und man kann dich fragen.
Ja.
Das machst du noch zusätzlich zu deiner
Fragen, Team. Ja, Fragen können immer gestellt werden und es gibt immer Antworten. Also immer.
Was wünschst du dir von den Besuchern? Also es kommen ja viele Familien, gerade Eltern, um vielleicht auch den Kindern nochmal Naturnähe zu vermitteln. Hast du denn das Gefühl, viele Familien entfernen sich von Natur?
Ja, teilweise schon, weil der Respekt gegenüber die Tiere und dem Wald sieht man schon teilweise verloren gehen, wo ich dann sage, so wie, okay, Jungs, der Wolfspark ist jetzt nicht unbedingt ein Spielplatz, wo sie riesig viel Lärm und rumrennen und toben sollten.
Jetzt haben wir so viel gelernt über die Wölfe, wie die sich begrüßen, am Fang ablecken oder auffordern zum Spielen. Wie sagt der Wolf denn Tschüss?
Der dreht sich einfach um und geht seinen eigenen Weg.
Dann machen wir das jetzt auch, Tatjana. Ich bedanke mich für deinen Besuch und wünsche dir einen ganz tollen Frühling, einen super Sommer und bin gespannt, was jetzt die Paarungszeit dann ergibt als Ergebnis im Wolfspark. Ja, wie lange sind die trächtig?
Also genauso wie Hunde im Endeffekt auch 63, 64 Tage, nur dass die nur einmal im Jahr.
Okay, aber während du jetzt hier bei mir warst, passt da jemand auf, dass da nichts schief geht. Ne? Liebe Tatjana Schneider vom Wolfspark Werner Freund, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ja, es war super schön. Vielen Dank auch.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Wir sind gerade in die Welt des Wolfes eingetaucht und damit ihr mehr Lust habt auf tolle Geschichten aus dem Tierreich, dann empfehle ich euch den Podcast Erlebnis Erde in der ARD Audiothek. Da erfahrt ihr alles über träumende Fledermäuse, schlafende Giraffen oder alleinerziehende Bärenmütter. Hört's euch an, Erlebnis Erde in der ARD Audiothek.